18. Mai 1996. Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Kaiserslautern. Rudi Völler gegen Andi Bremer. Zwei Weltmeister von 1990. Und schon vor dem Anpfiff steht fest, einer muss in die zweite Liga. Lautern muss gewinnen. Leverkusen reicht ein Unentschieden. Pavel Kuka bringt Kaiserslautern in Führung und Leverkusen an den Rand des Abstiegs. Bis 8 Minuten vor Schluss Markus Münch zum Ausgleich für Leverkusen trifft. Kaiserslautern steigt ab. Wer zum Verständnis der modernen Gesellschaft gelangen will, kommt, so scheint mir, ohne Berücksichtigung des Sports nicht mehr aus. Denn die Arenen der Welt sind zu Spiegeln geworden, in denen sich vieles abbildet. Die Wünsche, Ehrgeize, die Hoffnungen und Sehnsüchte der Zeitgenossen. Aber auch ihre Leidenschaften, Neurosen und Hysterien, ihre Räusche und Ansprüche. Wer sich den Regeln unterwirft, gibt zu erkennen, dass er mit der geforderten Fairness handeln wird. Bekennt sich ausdrücklich zu spielerischem Verhalten. Das spielerische Verhalten zeigt sich darin, dass der Ernstfall geleugnet wird. Da ich in der Nähe eines Sportplatzes lebe und jeden Sonntag die Gezeiten der Begeisterung und Enttäuschung von 20.000 Zeitgenossen höre, die hier Andachtsübungen vor ihren wadenstarken Ikonen abhalten, stellte für mich die Lektüre dieses Werkes gewissermaßen eine Pflichtlektüre dar. Und während ich einst das Brausen der Stimmen nur irritiert zur Kenntnis nahm, lausche ich ihm heute mit nachdenklichem Wohlwollen. Aus Anrainer von Sportplätzen von Siegfried Lenz. Erschienen im Berliner Tagesspiegel am 26. Januar 1964.
Und damit geht's los. Sportradio Deutschland startet. Ab jetzt geht es hier nur noch um Sport. Und Sport ist zwar auch, aber eben nicht nur Fußball. Mitte 2021 ist es endlich mal Zeit für einen Radiosender, der sich mit dem kompletten Sport beschäftigt. Mit allen Sportarten, mit den wirklich vielen wichtigen, spannenden Aspekten rund um den Sport. Mit der Nachwuchsarbeit, dem Ehrenamt, mit den prekären Situationen vieler Sportlerinnen und Vereine, erst recht mitten im zweiten Corona-Jahr. Und Sport ist so viel. Ja, am Boden zerstört sein und ein paar Minuten später übertrieben gut drauf sein, weil man doch gewonnen hat. Aber Sport ist eben auch Doping, Korruption oder Ungleichbehandlung. Sport ist Völkerverständigung, Sport ist Sportpsychologie, gute Ernährung, verträgliches Training, die richtige Ausrüstung. Sport ist mit den Kumpels ins Trainingslager fahren und beste Freunde werden oder sich am Nachmittag mit seinen Leuten treffen und ins Stadion gehen. Sport ist für uns alle was ganz Besonderes und wir bei Sportradio Deutschland leben Sport. Hier und ab jetzt immer. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Sportnachrichten jede Viertelstunde, Berichte, Interviews, Kommentare. Wenn Live-Sport ist, sind wir für euch ganz nah dran und nachts wird gesungen. Denn manche Sportfans können ziemlich gut und vor allem ziemlich laut singen. Mein Name ist Alexander Fabian, ich bin Programmchef von Sportradio Deutschland. Da draußen in der Redaktion sitzen einfach nur echt gute Leute. Alle haben Bock, alle wollen, dass es endlich losgeht. Deswegen gebe ich jetzt ab zum Moderator der heutigen ersten Sendung von Sportradio Deutschland, Markus Herwig. Viel Spaß.
Sportradio Deutschland, live.
Um 18.04 Uhr, Alex, das hast du wundervoll gesagt. Einen wunderschönen guten Abend bei Sportradio Deutschland. Und wir sind ja hier nicht ganz alleine. Ganz viele sind draußen in der Redaktion. Und wir haben zudem noch Andreas Mann. Der hat nämlich den Live-Sport auf dem Schirm. Und ich würde vorschlagen, den holen wir direkt mal mit ins Boot. Denn die Relegation, die läuft ja. Und Sport ist neben all das, was Alex gerade gesagt hat, vor allen Dingen sehr, sehr schnelllebig. Andreas, was ist denn da los?
Es ist der absolute Wahnsinn, sportfrei und groß. Erstmal von mir Relegation zwischen Holstein Kiel und dem ersten FC Köln. Hinspiel 1-0 für die Kieler Störche, aber das war erstmal passé, denn Köln ging mit 1-0 in Führung in der zweiten Spielminute durch den Kapitän, durch Jonas Hector, der so emotional nach dieser Niederlage reagiert hatte im Hinspiel. Die Kieler Störche erstmal, ja, schön dem Frosch aus dem Mund genommen, aber sie haben direkt, ja, eine knappe Minute später reagiert. Lee in Minute 3,5 mit dem 1:1. Absolut irre, dieses Relegationsspiel. Passend zum Start. Vollgas, Freunde.
1:1 also, der Spielstand zwischen Kiel und Köln. Und da sind wir doch schon mittendrin. In der allerersten Sendung haben wir doch jetzt schon 2 Tore bei dem Relegationsspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln gesehen in den ersten 5 Minuten. Aber wir haben ja heute noch viel, viel mehr auf der Pfanne als einfach nur dieses Relegationsspiel. Nachher natürlich Deutschland gegen Finnland. Da geht's in Spiel 5 von 7 in der WM-Vorrunde darum, sich eine glänzende Ausgangslage zu verschaffen für das Erreichen der K.O.-Phase. Im Basketball wird heute gespielt, Playoff-Halbfinale 1, Ludwigsburg gegen die Bayern steht an und natürlich ab 21 Uhr das Champions-League-Finale, Manchester City gegen Chelsea. Aber diese zwei Mannschaften, die müssen sich mächtig strecken, wenn sie mithalten wollen bei dem, was da gerade in Kiel passiert. Andreas, was ist denn da los?
Also, wenn das so weitergeht, brauche ich dringend noch 2-3 Flaschen Wasser hier, bitte schön, im Studio. 2-1 für den 1. FC Köln. Andersson im Hinspiel hatte der noch angeschlagen, nur spät mitwirken können. Jetzt nickt er den 1. FC Köln in der 6. Spielminute mit 2:1 in Führung. Was ist das für ein Fußballspiel da im hohen Norden? Da steht da aber auch im Zentrum übel blank und lässt Gelios keine Chance. Den nickt er perfekt aus 5 Metern gegen die Laufrichtung. Und jetzt ist plötzlich der 1. FC Köln weiter in Erstligist, denn jetzt haben sie 2 Auswärtstore. Kiel hatte nur 1 geschafft. Jetzt sind die Störche wieder gefragt. 6 Minuten sind gespielt, 3 Tore. Also, ja, hätte schlechter losgehen können.
Ja, das riecht ja nach einem 45-43 dann nach 90 Minuten. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal in die Pressekonferenz rein. Also Friedhelm Funkel, der Trainer des 1. FC Köln, der hat natürlich seine Burschen irgendwie heiß gemacht. Er hat ganz offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Aber was hat er denn ganz genau gesagt? Also wie wollte er denn dieses Spiel angehen, was ja augenscheinlich ziemlich gut funktioniert?
Es wird wiederum ein schweres Spiel, es wird ein knappes Spiel werden. Davon bin ich auch überzeugt und Kiel wird zu Hause alles versuchen, natürlich uns wieder zu schlagen oder zumindest ein Ergebnis zu erzielen, dass sie berechtigt, in die Bundesliga aufzusteigen, und wir wollen versuchen, das zu verhindern.
Das ist allerdings nicht so überraschend, dass genau das am Ende bei rumkommen soll aus Kölner Sicht. Die Kieler allerdings, die hatten ja eine glänzende Ausgangsposition, hatten nach 7 Minuten sieht die ganz anders aus. Das 1:0 auswärts in Köln ist mittlerweile gedreht. Es steht jetzt ja 2:1 für den 1. FC Köln nach ganz wenigen Spielminuten. Aber Ole Werner, der Trainer der Kieler, der hat eigentlich das Augenmerk auf die Defensive gelegt. Also darauf, was gerade aktuell überhaupt nicht funktioniert.
Wichtig wird für uns sein, dass wir vom Defensivverhalten wieder so leidenschaftlich sind, wieder so aggressiv verteidigen, dass wir es auch immer dann, wenn die Bälle in den Strafraum gespielt werden, schaffen, entsprechend Kontakt zum Gegner zu halten und Situationen zu klären.
Ja, das hat Holstein Kiel allerdings in diesen ersten Minuten nicht so richtig gut hinbekommen. Zweimal mussten sie schon hinter sich greifen. 1-2 der Spielstand, nach Hin- und Rückspiel also aktuell Köln weiter aufgrund der Auswärtstorregel. Das ist ja auch aktuell ein sehr, sehr großes Thema, die Auswärtstorregel. Damit sind wir groß geworden. Alex, die soll gekippt werden. Wie stehst du dazu?
Nee, gar nicht gut. Auswärtstorregel ist wichtig. Also wenn ich weiß, im Hinspiel sind so und so viele Treffer gefallen, aber im Rückspiel könnte es noch mal knapp werden, dann ist das immer noch mal ein echter Spannungsfaktor. Und außerdem ist es ein ganz gutes Gefühl, in der Runde der Einzige zu sein, der dann sagen kann, ja, Junge, ich kann dir so mal erklären mit der Auswärtstorregel, die zählen nicht doppelt. Das ist nur manchmal der Fall.
Das stimmt allerdings, in den vergangenen Tagen wurde sehr, sehr viel über diese Auswärtstorregel gesprochen und möglicherweise wird sie dann eben gekippt. Ich muss sagen, in dieser Corona-Zeit war sie einmal doch sehr absurd, nämlich als das Hin- und Rückspiel von RB Leipzig in der vergangenen Saison in der Champions League zweimal in Budapest stattfand und man dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, also sie spielen zweimal im gleichen Stadion und können dann trotzdem aufgrund der Auswärtstorregel in einem ganz fremden Stadion ausscheiden, was ja nicht der Fall gewesen ist, aber da wäre sie tatsächlich extrem absurd gewesen. Ansonsten vor Fans finde ich es schon komplizierter, auswärts zu treffen als zu Hause.
Ja, genau. Und jetzt in der Corona-Zeit so eine Entscheidung zu treffen, ist ja auch ein bisschen blöd, oder? Wir haben seit 2020 diese Pandemie die Fans nicht mehr zugelassen und jetzt sagen sie plötzlich, naja, okay, so ein Auswärtssieg, der ist ja eigentlich fast genau das gleiche wie so ein Heimsieg. Also, finde ich nicht gut.
Aber vielleicht möchte sich der Fußball auch mal wieder ein bisschen ins Gespräch bringen, denn der Fußball, der ist ja so ein bisschen auch entrückt. Also man hat schon das Gefühl, dass auch während dieser Pandemiezeiten das Interesse an dem Hochglanzfußball, an der Bundesliga, an der Champions League nicht gerade zugenommen hat, um mal so zu sagen.
Woran liegt das bloß? Es gibt eine Meldung von UEFA-Präsident Alexander Severin. Der wünscht sich im Zuge der Champions League-Reform die Austragung eines Final Four-Turniers. Ich zitiere ihn mal in der L'Équipe, in der französischen Tageszeitung. Es könne großartig werden, wenn diese Idee umgesetzt werde, sei sie sehr einkommenswirksam. Aber was Neues, Geld verdienen im Fußball.
Einkommenswirksam, das machen wir mit. Final Four, dann später das Final Eight und dann das Final 16. An einem Wochenende, jeder gegen jeden, Hin- und Rückspiel.
Ja, das ist, also, wir haben ja 2008, wir beide angefangen bei einem Fußballradio und ich habe das Gefühl, damals war die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung, obwohl dann in der Saison Wolfsburg deutscher Meister geworden ist.
Und zur Halbserie lag die TSG Hoffenheim ganz vorne. War das die Saison?
Mit Ibisevic und wie sie nicht alle hießen.
Dembaba,
Obasi, ich weiß nicht, kam der in der Saison, war der schon dabei? Auf alle Fälle, ja, seitdem ist ein bisschen was passiert. Nicht mehr so viel Abwechslungsreiches an der Tabellenspitze. Die Bayern werden permanent Meister. Du siehst die Nationalmannschaft nur noch hinter irgendeinem Stream, wo du dich anmelden musst, aber eigentlich keine Lust drauf hast. Du brauchst 3-4 verschiedene Abonnements, um Bundesliga zu gucken oder Champions League. Ja, irgendwie nervt's.
Und deswegen haben wir uns gedacht, wir kümmern uns auch um Fußball, denn sowas ist natürlich gerade total spannend. Kiel gegen den 1. FC Köln, Relegation, wer darf in der 2. Liga spielen, wer muss weiterhin in der 1. Liga spielen. Darum geht's ja heute. Kiel möchte vielleicht doch noch in diese großartige 2. Liga wieder zurückkehren, denn die wird ja in der kommenden Saison dann tatsächlich spektakulär. Viele, viele Traditionsvereine mit dabei. Vielleicht der 1. FC Köln, vielleicht aber auch nicht. Das werden wir in ungefähr 80 Minuten erfahren, denn eine Verlängerung, die wird es definitiv nicht geben in diesem Spiel. Also in 80 Spielminuten ist dann Feierabend. Nach dem 1-0-Hinspielsieg der Kieler steht es ja aktuell 2-1 für den 1. FC Köln. Wir haben aber...
Wollte ich gerade sagen, da kommt noch ein Aber. Wir kümmern uns zwar um Fußball,
aber auch um weiteren Sport, der heute ansteht. Und zwar freue ich mich sehr auf das Eishockeyspiel zwischen Deutschland und Finnland. Nachdem ja die Deutschen so glänzend gestartet sind in diese WM, die ja alljährlich stattfindet, können wir uns dann später auch mal drüber unterhalten, warum uns das überhaupt nicht stört. Also mich stört das nicht, dass jedes Jahr eine WM stattfindet. Mich würde es aber sehr stören, wenn jedes Jahr ein großes Turnier im Fußball stattfinden würde. Das wird ja auch diskutiert. Ist irgendwie möglicherweise ein bisschen einkommensstark oder so. Ich weiß nicht genau, welche Gründe da exakt hinterstehen. Und dieses Match nachher, dann bei uns natürlich auch ganz großes Thema. Da werden wir auch dann mit Experten drüber reden, wie die Chancen sind, wie man die Finnen am Ende knacken kann. Immerhin ja der amtierende Weltmeister.
Ja, außerdem nachher natürlich das Halbfinale Spiel 1 im deutschen Basketball. Ludwigsburg gegen die Bayern, auch das haben wir im Programm. Und dann ja, gibt's noch andere Themen. Natürlich werden wir ab 9 bei der Champions League ganz nah dran sind. Da ist heute Abend das Champions League-Finale. Also wir kommen natürlich nicht um den Fußball drumherum und wir lieben den Fußball ja auch. Also von daher ist es für uns natürlich keine Alternative, da nicht drüber zu reden. Aber beispielsweise in ein paar Minuten haben wir Dr. Petra Zschoppe bei uns. Die ist DOSB-Vizepräsidentin. Mit der reden wir mal über all das, was sonst so jetzt gerade in der aktuellen Zeit in beispielsweise Zeiten von Corona, aber auch in Zeiten, wo der Amateursport zu kurz kommt, was da alles wichtig ist und was es dazu bereden gibt, zu diskutieren gibt. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Gleich kommen die Sportschlagzeilen, aber ich glaube, wir müssen Andreas Mann noch mal hören, oder?
Andreas, was ist passiert? Ausgleich oder was?
Ja, Holstein Kiel hat jetzt ein kleines Problem nach 13 Minuten. Eckball Köln, super Flanke und wieder überhaupt gar keiner beim 1,90-Mann. Sebastian Andersson. Das ist sträflich, das ist nicht gut und der nickt zum zweiten Mal ein. Gelios ist noch dran, aber dann ist die Kugel hinter der Linie und jetzt heißt es nach 13 Minuten 3:1 für den ersten FC Köln. Was ist das für eine Anfangsphase, wobei man sich ja fast beschweren muss, dass jetzt quasi 8 Minuten überhaupt kein Tor mehr gefallen ist. Also da sind sie völlig aus dem Rhythmus gekommen, beide Mannschaften. Aber der erste FC Köln ist jetzt aktuell, nachdem sie zwischenzeitlich mal der Zweitligist waren für gut 2 Minuten, jetzt wieder ja, mit anderthalb Beinen in der Bundesliga drin. Also absoluter Irrsinn da im Kieler Stadion.
Ja, und wenn man das dann mal runterrechnet, dann braucht halt Holstein Kiel jetzt 2 weitere Treffer. Denn nur mit einem 3:3, wenn Köln nicht weitere Treffer nachlegt, würde Holstein doch noch den Sprung schaffen. Hoch ins Oberhaus. Und irgendwie würde man es ja den Kielern nach dieser Saison schon gönnen. Die hatten große Probleme, Corona-bedingt, der Terminplan, der war so eng gestrickt bei diesen Burschen. Die hatten so viele Spiele auf engem Raum zu bestreiten und haben dann sich da sehr, sehr achtbar geschlagen, haben am Ende die Matchbälle vergeben in der zweiten Liga, schon Platz 1 oder 2 zu erreichen und jetzt über die Relegation versuchen sie es, müssen sich allerdings ein bisschen strecken. Alex, wir werden dann gleich uns freuen auf Dr. Petra Zschoppe und jetzt hören wir aber erstmal, was über dieses Relegationsspiel hinaus noch so wichtig war im deutschen Sport.
Sportradio Deutschland. Schlagzeilen.
Champions League Reform. UEFA-Präsident Alexander Čeferin wünscht sich im Zuge der Champions League Reform die Austragung eines Final Four Turniers. Wenn diese Idee gut umgesetzt werde, wäre sie, Zitat, sehr einkommenswirksam, sagte Čeferin gegenüber der Zeitung L'Équipe. Olympische Spiele. Japans Premierminister Yoshihide Suga hat sich für die Zulassung japanischer Zuschauer bei den Olympischen Spielen und den Paralympics in Tokio ausgesprochen. Der Tageszeitung Yomiuri Shimbun sagte er, man wolle dann auch den Corona-Notstand vorerst aufheben. Radsport. Der Italiener Damiano Caruso hat die 20. Etappe des Giro d'Italia vor dem gesamtführenden Egan Bernal gewonnen. Bernal behauptete damit seine Führung im Gesamtklassement. Tennis. Der erste der Tennis-Weltrangliste Novak Djokovic hat das ATP-Turnier in Belgrad gewonnen. Im Finale besiegte der 34-jährige Serbe den Slowaken Alex Molkan mit 6:4 und 6:3. Moto3. Der Schweizer Motorradrennfahrer Jason Dupasquier vom deutschen Prüstel-Team ist im Qualifying der Moto3 beim italienischen Grand Prix in Mugello schwer verunglückt. Das Qualifying wurde sofort abgebrochen. Basketball. Die deutschen 3x3 Basketballerinnen sind beim Olympia-Qualifikationsturnier im österreichischen Graz ausgeschieden. Am zweiten Spieltag unterlag das Team des Deutschen Basketballbundes Frankreich mit 12:21 und auch den USA mit 12:21. Volleyball. Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Männer hat am Mittag ihren zweiten Sieg in der Nations League verpasst. Das nicht für Olympia qualifizierte Team verlor in Rimini mit 2:3 gegen Frankreich.
Die wichtigsten Sportmeldungen gibt's jede Viertelstunde bei Sportradio Deutschland. Sportradio Deutschland. Live.
18.16 Uhr haben wir es. Ganz genau. Aktuell spielt in der Relegation Kiel gegen Köln. 1:3 steht es da. Ihr seid bei Sportradio Deutschland. Wir kümmern uns heute natürlich um die Relegation. Später dann auch noch um Eishockey und Basketball. Handballergebnisse haben wir für euch. Und selbstverständlich auch dann später das Champions League Finale ab 21 Uhr zwischen Chelsea und Manchester City. Wir fragen ganz kurz nach bei Andreas Mann. Kiel gegen Köln. 4 Tore sind ja bereits gefallen. Kündigt sich das 5
Fünfter an?
Aktuell nicht, 4 Minuten ohne Tor im Spiel, das ist überraschend, aber der erste FC Köln hat jetzt natürlich erstmal in einen entspannteren Modus schalten können, versucht so ein bisschen Kontrolle in die Partie zu kriegen. Kiel hat natürlich knapp 2500 Fans im Rücken, aber jetzt erstmal ein dickes Brett zu durchbohren, aber das Gute für Holstein, es ist noch jede Menge Zeit, eine gute Viertelstunde ist absolviert, aber der erste FC Köln führt bereits mit 3:1.
Vielen Dank, Andreas. Und wir haben mittlerweile ein wenig Zuwachs bekommen hier im Studio. Andreas Mann, der schaut ja immer noch auf die Spiele. Alexander Fabian steht hier an meiner Seite, genauso wie jetzt Frau Dr. Petra Zschoppe von der Universität Leipzig. Schönen guten Tag, dass Sie hier sind.
Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, an dem Abend beim Start dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr. Sehr viel Sport heute. Wir haben ja Fußball, Eishockey, Handball, Basketball. Welche Sportart ist für Sie heute favorisiert im Fokus?
Ja, heute ist sicherlich Fußball im Vordergrund, ansonsten gerne die ganze Palette.
Sie sind Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes und wenn wir so eine Frau jetzt schon mal hier haben, dann drängt sich ja quasi die Frage auf, wissen Sie denn ein bisschen mehr Bescheid darüber, ob jetzt die Spiele überhaupt stattfinden oder ob sie am Ende des Tages doch nicht stattfinden können?
Das ist ja, nachdem im letzten Jahr im Vorfeld dann doch eine Absage der Spiele, aber nicht im Sinne von Ausfall, sondern von Verschiebung getroffen wurde, im Moment wieder heißes Diskussionsthema, in das unterschiedliche Erwägungen ja auch mit einfließen. Auf der einen Seite ganz klar die Priorität, dass die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet werden darf, dass es sichere Spiele werden sollen, aber eben auch die Priorität, dass diese Spiele stattfinden sollen. Und da sind ja im Moment eine ganze Reihe von Gesprächen, aber auch Aktivitäten am Laufen, die aus meiner Sicht darauf hindeuten, dass die Spiele stattfinden werden, aber eben nicht so, wie wir Olympische und Paralympische Spiele in der Vergangenheit erlebt haben, mit einer deutlich reduzierten Version, aber mit der Chance, dass die Sportlerinnen und Sportler dort wirklich ihre Leistungen im Wettbewerb messen können.
Reduziert schon allein deswegen, und das steht ja fest, dass ausländische Fans nicht mit nach Tokio reisen werden dürfen. Ob inländische Fans überhaupt zu den Sportstätten kommen dürfen, steht aktuell auch noch nicht ganz fest. Aber es wäre natürlich gerade für die Sportler von Sportarten, die nicht so im Fokus stehen, eminent wichtig, sich auch präsentieren zu dürfen auf dieser großen Bühne. Und deswegen denke ich, sind viele Sportler auch sehr dahinterher, dass diese Spiele stattfinden.
Ja, genau. Da gibt es sowohl international immer den Austausch mit den Aktiven. Das Internationale Olympische Komitee hat vor wenigen Tagen wieder ein Athletenforum durchgeführt. Und auch national, der Deutsche Olympische Sportbund hat mehrfach die Treffen mit den Athletinnen von Team D auch durchgeführt. Und da wird immer wieder deutlich, sie wollen diese Spiele, sie wollen an diesen Wettkämpfen teilnehmen. Und umso wichtiger ist es jetzt, die Bedingungen zu schaffen, dass diese Wettkämpfe dann auch durchgeführt werden können. Selbst wenn das Publikum von der Anzahl nur sehr reduziert vor Ort sein kann, aber international sind die Spiele ja, und das kennen wir auch aus der Vergangenheit, ein absolutes Medienereignis.
Das ist ja richtig, aber der Rückhalt in der Bevölkerung, sowohl in der japanischen als auch weltweit gesehen, ist ja nicht besonders groß für diese Spiele. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt seit 1,5 Jahren diese pandemische Situation ja jeden von uns betrifft, weltweit, und man immer wieder auch über Hotspots liest und hört in anderen Ländern, während das in Deutschland ja langsam etwas besser wird und man ja hofft, dass jetzt über den Sommer die Pandemie ein bisschen runtergedrückt werden kann, schaut man nach Indien und liest Horrormeldungen. In Afrika gibt es auch Probleme. Da kann man sich ja schon vorstellen, dass halt die Japaner selber sagen, also wir können mit diesen Spielen in diesem Jahr hier in unserem Land mal überhaupt nichts anfangen. Und auch wenn keine Fans kommen, so kommen ja doch viele tausend Sportler aus allen Ländern, die ein großes Gefahrenpotenzial am Ende mitbringen.
Das ist ja im Moment die Diskussion, wie man es schaffen kann, dass einerseits Japan, die gerade von der 4. Welle der Pandemie regelrecht überrollt werden, also wirklich das Gesundheitssystem dort in einer extrem schwierigen Lage sich befindet. Und hinzu kommt ja auch noch, dass die japanische Bevölkerung weltweit die geringste Impfquote hat. Also wenn dort noch nicht mal 4% der Bevölkerung geimpft sind, dann ist das ein Sachverhalt, den man nicht wegdiskutieren kann. Aber andererseits gibt es genau in dieser Richtung ja jetzt Aktivitäten. Die Europäische Union hat vor wenigen Tagen beschlossen, über 1 Million Impfdosen nach Japan zu schicken. Das heißt, es gibt dort auch eine weltweite Unterstützung, eine Solidarität, um Japan im Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen und letzten Endes damit auch die Spiele in einer sicheren Art und Weise durchführen zu können. Diejenigen, die einreisen, die werden fast alle geimpft sein. Also gerade bei Indien eben als ein Hochrisikogebiet genannt wurde, dort gibt es aktuell die Information, dass sie nur mit geimpften Personen anreisen werden. Und das wird auch für die meisten anderen Teams gelten, sodass es wirklich das Bestreben ist, dass diese Spiele sicher stattfinden.
Wobei man bei den Japanern oder bei der japanischen Bevölkerung auch immer wissen muss, dass es eine grundsätzlich sehr impfkritische Bevölkerung ist. Das hat nicht zwingend was mit Corona zu tun. Grundsätzlich schauen sich Japaner das immer sehr genau an und warten lieber nochmal ein weiteres Testergebnis ab und eine weitere Studie, bevor man sich dort impfen lässt. Also die sind da eher defensiv, sage ich mal.
Bei uns im Interview die Vizepräsidentin des DOSB, Dr. Petra Chopper, auch meine alte Sportsoziologie-Professorin hier an der Uni Leipzig aus der Sportstadt Leipzig. Ja, die sollen am 23. Juli beginnen, die Olympischen Spiele. Wann gibt's denn so ein Go-No-Go-Datum? Gibt's irgendeinen Stichtag?
Also eigentlich ist dieser Stichtag schon durch. Mhm. Wenn jetzt noch ganz gravierende Dinge passieren würden, und dazu ist ja sowohl das IOC als auch das japanische Organisationskomitee und die japanische Regierung auch im Austausch mit der Weltgesundheitsorganisation. Wenn also ganz Gravierendes passieren würde, dann muss man einen Stopp setzen. Aber so wie die Maßnahmen derzeit laufen und ohne dabei auch die Sorgen, die Proteste der Bevölkerung zu übergehen, denke ich doch, dass diese Spiele am 23. eröffnet werden.
Dann lassen wir uns mal auf einen anderen Aspekt schauen, den diese Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Wir haben hier bei uns im Team auch die Jenny Oeser, die ist zweifache Vize-Weltmeisterin im Siebenkampf, hat in Peking 2008 den 9. Platz belegt im Siebenkampf und die ist auch hier Jugendtrainerin in der Nähe von Leipzig im Leichtathletik. Und die sagt, in der Corona-Pandemie haben sich sehr, sehr viele Kids abgemeldet, die ganzen ehrenamtlichen Trainer haben auch gemerkt, ja, so, wenn wir nicht trainieren, ich habe auch Besseres in meiner Freizeit zu tun. Also die Corona-Pandemie hat nicht nur für Zuschauer, die nicht ins Stadion dürfen, sondern auch für Aktive echt was Negatives bewirkt. Sehen Sie denn durch diese Corona-Pandemie vielleicht trotzdem jetzt vielleicht in einem Jahr oder zwei irgendwelche Chancen? Kann das eine Zäsur sein, die in eine richtige Richtung zeigt?
Also vielleicht kann man die beiden Themen sogar zusammendenken. Die Idee, diese Spiele in Tokio durchzuführen, beinhaltet ja auch, dass es ein Zeichen ist im Kampf gegen die Pandemie. Ein Zeichen, dass mit den ganzen Maßnahmen, die inzwischen auch ergriffen worden sind, mit den Möglichkeiten, die es medizinisch auch gibt, dieser Pandemie Einhalt geboten werden kann. Und das ist ein Signal, das natürlich auch auf den Sport hier im Verein ausgesendet werden soll. Nicht unbedingt von den Spielen, sondern von all den Dingen, die jetzt bei uns im Land inzwischen auch möglich sind. Und ja, wir sehen ganz deutlich, dass im vergangenen Jahr gerade bei den Kindern und Jugendlichen die Vereinsaktivitäten weniger geworden sind, beziehungsweise Kinder gar nicht erst im Verein angekommen sind, weil Sporttreiben im Verein nicht möglich war. Im Übrigen ja auch Sport in der Schule so reduziert wurde, dass wir insgesamt gerade eine junge Generation haben, die extrem unter diesem Bewegungsmangel und dem auch nicht zusammenkommen können, leidet. Das gilt aber auch für andere Altersgruppen. Wir haben zum Beispiel Rückgänge auch in Mitgliederzahlen bei Älteren, insbesondere bei Frauen, die beispielsweise in Gesundheits- und Reha-Sportgruppen aktiv waren und mit dem Wegfall dieser Angebote eben dann zum Teil auch in den Vereinen nicht mehr, zumindest im Moment anzutreffen sind. Die Herausforderung oder eine der Herausforderungen wird es sein, diese Menschen zurückzugewinnen und natürlich auch Ehrenamtliche wieder zu motivieren, im Verein tätig zu sein. Aber die Frage, ob vielleicht sogar eine Chance daran liegt, möchte ich mit Ja beantworten. Nämlich
eine kleine.
Das Bestreben, wieder sich bewegen zu können, ist das eine. Und das sieht man im Moment auch, wenn das Wetter nun gerade mal ein bisschen besser wird. Ganz viele streben nach draußen, wollen sich bewegen, wollen aktiv sein. Was aber Sport im Verein ausmacht, ist ja auch etwas, wonach Menschen sich nach dieser Pandemie sehnen, nämlich wieder zusammenkommen zu können, miteinander Dinge zu tun. Und deswegen glaube ich, und da wird es auch an den Sportvereinen, an den Sportorganisationen liegen, wie man das entsprechend auch adressiert, dass auch eine Chance darin besteht, Menschen für den Sport wiederzugewinnen.
Gerade jüngere Menschen begeistern sich natürlich auch für digitale Unterhaltungsmöglichkeiten. Und ist das jetzt trotz oder wegen der Pandemie ein Problem, jüngere Menschen eben möglicherweise dahin zu verlieren und muss man sie dann wieder zurückholen? Oder wäre dieser Verlauf, dass man es immer weniger schafft, jüngere Sportler oder jüngere Menschen für aktiven Sport zu begeistern und immer mehr halt an digitale Unterhaltungsmöglichkeiten, an ja, Konsolenspielerei zu verlieren, dass man die halt auch trotz der Pandemie letztendlich verloren hätte, nur vielleicht etwas langsamer?
Also ganz so dramatisch würde ich auch die Entwicklung, was das sogenannte E-Sport-Angebot betrifft. Also ich würde da auch differenzieren zwischen irgendwelchen Gaming-Geschichten, Konsolenspielen und dem, was auch virtuelle Sportaktivitäten sind, wo im Übrigen ja auch Vereine solche Möglichkeiten angeboten haben, dass man in Zeiten, wo man nicht zusammen konnte, auch mit digitalen Sportangeboten versucht hat, seine Vereinsmitglieder da auch in Bewegung zu halten. Also ich würde Digitalisierung oder die Angebote, die da jetzt im virtuellen Raum sind, nicht per se ablehnen. Das kann eine Ergänzung, das kann eine Bereicherung sein. Es kann natürlich auch eine Konkurrenz sein. Aber mal ehrlich, wenn wir uns wirklich eine Weile vorm Computer rumgedrückt haben, wen zieht es dann nicht wieder nach draußen? Wen zieht es nicht dazu, sich aktiv zu bewegen? Also ich denke, die Bewegungsfreude, der Bewegungsdrang bei Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, wenn der auf gute Angebote trifft, dann sollten, klar, auch im E-Sport-Bereich eine ganze Menge Dinge weiterhin passieren, aber ohne, dass das zulasten der Vereine geht.
Und sehen Sie die Angebot? Also gerade so, das ist dann, glaube ich, keine Sache, die der DOSB wirklich verantwortet. Das ist dann eher eine Sache von den Kommunen, von den Städten, zu sagen, hier bauen wir jetzt nochmal einen Spielplatz beziehungsweise einen Basketballplatz hin, statt eines weiteren Parkplatzes. Also ist da in den letzten Jahren ein bisschen was passiert, weil ich habe schon das Gefühl, seitdem es die PlayStation gibt, dann gammeln die Elfjährigen lieber zu Hause rum, spielen ein bisschen, statt so wie wir früher einfach hinters Haus zu gehen und zwischen zwei Wäschestangen Fußball zu spielen.
Ja, die Infrastruktur ist sicher insgesamt nicht unbedingt zu Bewegungen animierend, aber auch da hat sich inzwischen durchgesetzt, dass beispielsweise bei Stadtentwicklungskonzepten ja auch Sportstätten und zwar nicht nur irgendwelche nach DIN-Vorgaben exakt vermessene Sportstätten, sondern auch Sportgelegenheiten, Sporträume mitgedacht werden. Und ich glaube, Kommunen, die dort eine kluge Entwicklung vollziehen, die planen sowas immer mit. Die wissen, dass eine Attraktivität eben auch davon abhängt, Bewegungsangebote, Möglichkeiten zu unterbreiten. Und da geht es auch gar nicht nur um Kinder und Jugendliche. Da geht es auch darum, mit einem wachsenden Teil auch älterer Bevölkerung, auch denen Möglichkeiten zu bieten, sich sicher zu bewegen. Also beispielsweise beleuchtete Joggingstrecken oder andere Bewegungsaktivitäten. Also ich denke, Sportinfrastruktur ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man Menschen zu Bewegung animieren will. Es bewegt sich ein bisschen was, aber dass es dort natürlich auch entsprechender finanzieller Mittel braucht, keine Frage. Und da ist der Bedarf hoch und das braucht dann eben auch eine entsprechende Unterstützung seitens der Politik.
Ja, lohnt sich einfach in den nächsten Jahren vielleicht auch mal der Blick in die ein oder andere Wahlprogrammatik vor der nächsten Kommunalwahl. Wer macht hier was für den Sport und wer nicht?
Bei uns im Studio Frau Dr. Petra Zschoppe, DOSB-Vizepräsidentin und hier von der Universität Leipzig. Wir freuen uns sehr, dass Sie noch ein paar Minuten bei uns bleiben. Jetzt allerdings kümmern wir uns mal um den Sport, der über den DOSB hinausgeht. Da fragen wir nochmal ganz kurz nach bei Andreas Mann. Es läuft ja gerade die Relegation Kiel gegen Köln. Halbe Stunde rum, 1-3 stand es und sind weitere Tore gefallen?
Nö, gibt 62% Ballbesitz für Holstein Kiel mittlerweile, ausgeglichenes Torverhältnis 4-4, aber Spielstand weiterhin unverändert. Köln macht das gut, führt mit 3-1.
Sportradio Deutschland. Die Nachrichten.
Mit Philipp Häuser. Der Präsident des Europäischen Fußballverbandes UEFA, Alexander Čeferin, wünscht sich im Zuge der Champions-League-Reform die Austragung eines Final-Four-Turniers. Es könne großartig werden, sagte der Slowene der französischen Zeitung L'Équipe. Wenn diese Idee gut umgesetzt werde, wäre sie, Zitat, sehr einkommenswirksam. Čeferin räumte aber auch ein, dass es für ein solches Format Vor- und Nachteile gebe. In der vergangenen Saison trugen aufgrund der Corona-Pandemie erstmals 8 Mannschaften ein Finalturnier in der Champions League aus. Deutschlands Rekordmeister Bayern München gewann den Titel. Japans Premierminister Yoshihide Suga hat sich für die Zulassung japanischer Zuschauer bei den Olympischen Spielen und den Paralympics in Tokio ausgesprochen. Wir arbeiten an dieser Sache, hören auf verschiedene Meinungen und überlegen eine entsprechende Empfehlung, sagte der Regierungschef der Tageszeitung Yomiuri Shimbun. Wir möchten dann auch den Corona-Notstand vorerst aufheben. Der Notstand in der Olympiastadt Tokio und 9 weiteren Präfekturen war bis zum 20. Juni verlängert worden, also bis 5 Wochen vor Beginn der Olympischen Sommerspiele. Fest steht, dass ausländische Zuschauer nicht zugelassen werden. Wegen der Corona-Pandemie ist ein Großteil der japanischen Bevölkerung gegen die Austragung der Spiele. Olympiagegner machen mit Petitionen Druck. Die Ärztevereinigung hat sich gegen die Durchführung ausgesprochen, ebenso die Tageszeitung Asahi Shimbun, die selbst offizieller Partner der Spiele ist. Der Italiener Damiano Caruso hat die 20. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Am Schlussanstieg nach Alpe Motta siegte der Ausreißer mit etwa 25 Sekunden Vorsprung vor dem gesamtführenden Egan Bernal aus Kolumbien. Bernal behauptete damit seine Führung im Gesamtklassement. Der Tour de France-Sieger von 2019 liegt im Kampf ums rosa Trikot rund 2,5 Minuten vor Caruso. Morgen endet der diesjährige Giro mit einem Einzelzeitfahren über rund 30 Kilometer nach Mailand. Der erste der Tennis-Weltrangliste Novak Djokovic hat das ATP-Turnier in Belgrad gewonnen und eine gelungene Generalprobe für die French Open in Paris gefeiert. Im Finale besiegte der 34-jährige Serbe den Slowaken Alex Molkan mit 6:4 und 6:3. Bei den French Open in Paris ist Djokovic an Nummer 1 gesetzt. In der Liste der Grand-Slam-Sieger ist Djokovic mit 20 Titeln nur die Nummer 2, hinter Rafael Nadal und Roger Federer mit jeweils 21 Grand-Slams. Der Schweizer Motorradrennfahrer Jason Dupasquier vom deutschen Prüstel-Team ist im Qualifying der Moto3 beim italienischen Grand Prix in Mugello schwer verunglückt. Der 19-Jährige war mit seiner KTM zu Fall gekommen. Von einem nachfolgenden Motorrad wurde er dann offenbar am Kopf getroffen. Dupasquier wurde über eine halbe Stunde am Unfallort medizinisch versorgt und dann per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Qualifying wurde sofort abgebrochen. Die deutschen 3x3 Basketballerinnen sind beim Olympia-Qualifikationsturnier im österreichischen Graz ausgeschieden. Am zweiten Spieltag unterlag das Team des Deutschen Basketballbundes Frankreich mit 12:21. Auch das Spiel gegen die USA ging mit 12:21 verloren. In ihrer Gruppe landeten die Deutschen damit auf Rang 3. Nur 2 Mannschaften kamen ins Viertelfinale. Die Basketballvariante, bei der 2 Teams mit jeweils 3 Spielern oder Spielerinnen gleichzeitig auf einen Korb spielen, ist in Tokio erstmals olympisch. Zur Qualifikation für Tokio bleibt den deutschen Frauen damit nur noch eine kleine Resthoffnung. Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Männer hat am Mittag ihren 2. Sieg in der Nations League verpasst. Das nicht für Olympia qualifizierte Team verlor in Rimini mit 2:3 gegen Frankreich.
Alles Wichtige aus der Welt des Sports. Das ist Sportradio Deutschland. Sportradio Deutschland. Live.
Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Das sind die ersten Minuten von Sportradio Deutschland. Ihr seid live dabei. Kiel gegen Köln. Das Relegationsrückspiel läuft. 1:3 steht es. Also wenn ihr ein bisschen später dazugekommen seid, habt ihr schon 4 Tore verpasst. Köln führt und nach Hin- und Rückspiel wären die Kölner auch weiterhin Erstligist. Kiel braucht noch 2 Tore. Wenn da welche fallen, dann sagen wir es euch natürlich sofort. Jetzt aber wollen wir uns weiter unterhalten mit Frau Dr. Petra Zschöppe von der Universität Leipzig. Sie ist zudem DOSB-Vizepräsidentin und jetzt geht es mal um das Thema Chancengleichheit, Geschlechtergerechtigkeit. Ganz großes Thema, da müssen wir mal nachhaken. Frau Dr. Petra Zschöppe hier bei uns jetzt mit am Mikrofon im Studio. Alexander Fabian natürlich auch noch mit dabei, Markus Herbig mein Name. Und ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben, was Geschlechterungerechtigkeit angeht. Also ich wohne vor den Toren Leipzig in Delitzsch und da gibt es alljährlich, nicht in der Pandemiesituation, letztes Jahr leider ausgefallen, aber davor die Jahre immer ein sehr schönes Beachvolleyball-Turnier. Delitzsch Beach heißt das, ist ein zweitklassiges Turnier, geht über ein gesamtes Wochenende. Und am Ende natürlich eine Siegerehrung mit den Frauen- und Männerteams. Also es gab 2 Wettkampfstränge, einen Männerwettkampf, einen Frauenwettkampfstrang. Und beide Siegerteams haben exakt gleich viele Spiele absolvieren müssen. Also da gab es keinerlei Unterschiede. Und am Ende wurden dann Pokale überreicht und kleine Schecks mit ein bisschen Preisgeld. Das der Männer fiel mit 500 Euro, allerdings 200 Euro höher aus als das der Damen. Und da habe ich mich nur gefragt, wie kann denn so etwas sein, dass eine gleiche Leistung so unterschiedlich ganz offensiv bewertet wird. Das ist doch unmöglich eigentlich.